Wir sind beim Thema Glauben. Ich möchte diese Reihe noch fortsetzen und auch dann auch bald abschließen. Und in Anknüpfung an das, was unser Bruder Nassim uns heute sagte, möchte ich, dass wir in einem Thema heute ein Fundament legen, was mit Glauben zu tun hat, was mir persönlich sehr wichtig ist. Es ist das Thema Glaube und Heilung. Wer wird gesund? Ja? Wir können nämlich auch auf dieses Thema Holz, Heu und Stroh bauen und das verbrennt und ist am Ende nichts nütze. Ja? Wir können aber auch so, uns das als Menschen möglich ist, Gold, Silber oder feste Steine bauen, dass wir da ein Fundament haben, das uns wirklich im Glauben auch stärkt und weiterbringt. Denn es ist Fakt, wer hier in diesem Bereich es übersteigert und etwas erwartet von Gott, was Gott aber vielleicht nicht schenken möchte, der kann im Glauben Schiffbruch erleiden. Also es ist ein Thema, zu dem ich predigen möchte, mit dem Wissen, dass auch ich nur ein Mensch bin, der nicht alles weiß. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich bin Pastor. Da sagte mal eine iranische Schwester in der Gemeinde, in der ich vorher war, sagte zu mir, du bist doch Pastor. Wenn du was sagst, sprichst oder machst, funktioniert immer so sinngemäß. Ja? Oder irgendwas meinte sie vielleicht noch, ich wäre ohne Sünde. Das weiß ich aber nicht, ob sie das gesagt hat. Ne? Nein, ich bin ein Mensch wie ihr und ich. Ich habe einen Ruf bekommen, so habe ich das empfunden und andere haben das bestätigt. Ihr könnt mir das am Freitag auch bestätigen oder sagen, Kai, lass mal stecken, ja, oder man sieht das im Laufe der Jahre, ja, ist da ein Ruf da für einen Dienst zum Beispiel. Aber ich bin auch ein Mensch, der täglich fragt, Herr, was hast du mir durch dein Wort zu sagen, durch deine Bibel, ja? Und natürlich auch in der Verantwortung, in der ich vor Gott stehe, will ich meinen Teil dazu tun. Also heute Glaube und Heilung, wer wird gesund? Diesem Thema wollen wir uns heute mal annähern. Und was faszinierend ist an der Bibel, und da beißt die Maus definitiv keinen Faden ab, ja, die Bibel ist voller Heilung. Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen und wenn die Menschen zu Jesus gekommen sind, dann haben sie erlebt, was zum Beispiel hier eine Frau erlebt, die Blutfluss hatte. Ja, also die hatte eine Erkrankung, die ein Mann wahrscheinlich nicht haben kann, ja, aber eine Frau schon. Und die Bibel sagt, diese Frau ist zu vielen, vielen Ärzten gegangen, hat viel Geld ausgegeben, um geheilt zu werden und keiner konnte ihr helfen. Die erlebt nun, dass Jesus durch eine Stadt am See Genezareth geht, durch Kapernaum, ja, und sie, die aber diesen Blutfluss hat, die unrein ist damit, die gar nicht in Gemeinschaft mit anderen kommen kann, sie nähert sich Jesus an, aber ganz geheim, ganz vorsichtig, ja, dass niemand das sieht und rührt sein Gewand an, beziehungsweise noch weniger als das. Da hingen dann bei den Juden bisweilen auch heute so Quasten runter, so Knödel, ja, vom Gewand. Das fasst sie an. Und sie wird geheilt. Und Jesus sagt hier in Vers 22, Jesus aber wandte sich um, sah sie, diese Frau, und sprach, sei getrost, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war von Stund an gerettet. Habe ich mein Mikro an, Frank? Dankeschön. Ja, gut. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel hier. Im Lukas-Evangelium, im 18. Kapitel, Lukas 18, in Vers 42, eins von vielen, vielen Fällen, wo jemand blind oder taub ist, ja, wo man sagt, menschlich ist da nichts zu machen. Aber Jesus sagt zu dem Blinden hier, der zu ihm kommt, der saß am Wegrand, hat gebettelt und so fort. Jesus sagte zu ihm, du sollst wieder sehen. Als er diesen Mann sah, der da am Wegesrand saß, ja, muss Jesus etwas in ihm gesehen haben, was ihn dazu veranlasst hat, gesagt, du wirst wieder sehen, denn sein nächster Satz lautet, dein Glaube hat dich gerettet. Also Glaube und Heilung hängen ganz eng miteinander zusammen. Die Bibel ist voller Heilungswunder. Das ist ein Fakt, der steht fest. Und der darf uns enorm viel Mut machen. Ja? Jesus heilte. Hier in Matthäus 4, Vers 24. Und die Kunde von ihm, von Jesus, verbreitete sich in ganz Syrien. Das war dieser Bereich, wo er damals unterwegs war. Und man brachte alle Kranken zu ihm, von den verschiedensten Gebrechen und Beschwerden gezeichnete, besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und was tat er? Er heilte sie. Er heilte sie. Ich möchte heute mit uns die Frage stellen, dürfen auch wir Heilung erwarten? Wie viel oder was muss ich denn glauben, um geheilt zu werden? Ihr Lieben, das sind echte Grundsatzfragen des Glaubens, zumindest für mich geworden. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal mit beschäftigt? Seid wahrscheinlich auch schon zu einem Ergebnis gekommen? Ich möchte euch weitergeben, was ich aus der Bibel erkenne und auch aus der persönlichen Erfahrung, zu welchem Ergebnis ich komme. Die Frage, die wir heute mal beantworten oder so gut wie möglich beantworten wollen, gibt es eine richtige Methode, um gesund zu werden? Sagt die Bibel da was dazu? Werden überhaupt alle Menschen geheilt? Oder nur Auserwählte? Warum der eine ja, der andere nein? Und ich darf mich selber fragen, wenn ich krank bin, mache ich was falsch, dass ich vielleicht krank bin? Wir wollen mal diese Fragen angehen. Denn dass Jesus heilte, wie gesagt, steht fest. Und im Matthäus 10, Vers 1 ist sogar davon die Rede, dass Jesus seine Jünger beauftragt, dasselbe zu tun wie er. Also ist nicht nur so, Jesus ging da übers Land und heilte Menschen, sondern er beauftragt auch wen? Seine Jünger. Und wer bist du? Wer bin ich, wenn ich an Jesus glaube? Auch ein Jünger von ihm, ein Nachfolger. Und er rief seine 12 Jünger hier herbei und gab ihnen Vollmacht, unreine Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Aber im Gegenteil dazu, dass Jesus so diesen Auftrag gab, hat er auch das Gegenteil erlebt, nämlich in seiner Heimatstadt. Auch das bezeichnend, was hier Jesus feststellen muss, als er ja, wahrscheinlich auch zu seinen Verwandten kommt, zu Menschen, die ihn kannten noch als Zimmermann, bevor er anfing aufzutreten mit dem Anspruch, Sohn Gottes zu sein. In Markus 6, Vers 5 und 6 steht, und er konnte dort, Jesus in Nazareth, kein einziges Wunder tun, außer dass er einigen Kranken die Hand auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus konnte also dort in Nazareth, als er unterwegs war, keine Wunder tun, weil dort Unglauben da war. Sie glaubten nicht an ihn und seine Sendung. Sie wandten sich nicht an Jesus, von dem manche eine Ahnung hatten, hier ist der Sohn Gottes unterwegs, der Messias. Und andere noch zweifelten. Aber in seiner Heimatstadt, da hat er bewusste Ablehnung erlebt und sagt, Wunder konnte ich keine tun, weil keiner glaubte. Da war Unglauben da. Haben wir das verstanden? Wisst ihr, und ich ertappe mich selber manchmal dabei, dass ich diese Möglichkeit, für Kranke zu beten, gar nicht praktiziere. Jemand wird krank und was macht der Mensch, der nicht Christ ist, normalerweise, je nachdem, was es ist, schneller oder langsamer, er ruft einen Arzt an oder schaut in die Apothekenumschau, was für Hilfen da für ihm angeboten werden oder wie auch immer. Ja? Aber kommen wir als Christen auf den Gedanken, zuerst zu beten? Oder vergessen wir das und dann haben wir vielleicht schon das Medikament in der Hand oder was auch immer und sagen, Mensch, ich könnte ja eigentlich noch dafür beten. Ja? Ich sage damit nicht, wenn Not am Mann ist, ja, und du hängst am Abgrund mal im übertragenen Sinne und dann betest du jetzt erstmal eine halbe Stunde und dann rufst du um Hilfe, ob jemand dir die Hand reichen kann. Also das wollen wir alles ins richtige Verhältnis setzen. Nur grundsätzlich will ich uns sagen, ja, ich habe eine Krankheit, denke ich dann sofort daran, dass ein Mensch mir helfen kann? Oder wende ich mich zuerst, darum geht es, an Jesus? Bete ich zuerst und gehe dann die weiteren Schritte, die nötig sind, oder vielleicht auch nicht mehr nötig sind. Ja? Dass wir das grundsätzlich in unseren Kopf hineinbekommen, das sage ich mir auch selbst, hineinbekommen in unseren Kopf, dass wir wissen, Moment, das ist eigentlich das Erste, was die Bibel uns sagt, wir tun sollen. Und neben dem Auftrag, den hier die Jünger bekommen haben, finden wir diesen Auftrag auch bei, auch im weiteren Sinne an alle, die Jesus nachfolgen. Nämlich in Markus, das ist hier falsch notiert, in Markus 16, die Verse 17 und 18, also zum Abschluss des Markus-Evangeliums, heißt es, denen aber, die zum Glauben kommen, werden diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen werden sie reden, Schlangen werden sie mit bloßen Händen aufheben und tödliches Gift, das sie trinken, wird ihnen nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Also das steht in meiner Bibel drin. Natürlich sollen wir jetzt nicht die Giftschlange suchen, sie anfassen, um zu testen, ob das funktioniert. Ja? Ja, ich weiß, in Amerika irgendwo da in den Bergen von, was weiß ich, einem Staat gibt es eine Gemeinde, die das einmal im Jahr praktizieren und weil sie das so toll machen, standen sie auch schon in einem deutschen Stern, Spiegel oder sonst was Magazin, als die, die ein bisschen plemplem sind. Ja? So, wir sollen Gott nicht herausfordern. Wir können Gott versuchen, so nennt das die Bibel. Jesus sagt selber in seiner Versuchung vom Teufel, wir sollen Gott nicht versuchen. Ah, ich teste das mal, wie weit über den Abgrund ich laufen kann. Oder ob das Wasser mich trägt, ne? Da brauche ich ja keine Brücke oder kein Boot. Ja? Okay, das wäre ja noch das Einfachste, da gehe ich halt unter und ich hoffe, ihr könnt alle schwimmen. Ja? Aber nicht Gott herausfordern, aber hier steht etwas von den Möglichkeiten, von den Zeichen, die seinen Jüngern folgen werden. Und das Stärkste, was uns die Bibel berichtet, in dreifacher Ausführung hat Jesus das praktiziert, ist die Auferweckung von Toten. Ja? Da gibt es ein Beispiel, der eine oder andere wird es wissen, von Reinhard Bonke, was er erlebte im Rahmen seines Dienstes in Afrika mit Beglaubigung und allem drum und dran. Und Reinhard Bonke ist aus meiner Sicht ein ganz demütiger Mensch. Das ist gar nicht während seinem Gebet oder irgendetwas passiert, sondern während einer Veranstaltung von ihm geschah es, dass einer starb und später wieder auferweckt wurde. Also so etwas geschieht. Und bei Jesus ist es dreimal geschehen, einmal kurz nach dem Tod, einmal dauerte etwas länger und bei Lazarus war das medizinische Maß an Toderklären dann wirklich überschritten. 3 Tage war der im Grab. Meines Wissens ist das medizinisch auch so, dass man sagt, okay, da ist auch nicht nur irgendwie noch ein Scheintod oder irgendwas, sondern der war wirklich mausetot und Jesus hatte ihn auferweckt. Also wir werden aufgefordert zu glauben. Auch an Heilung. Zu glauben, auch an Heilung. Und wir werden untereinander aufgefordert, jeder, das ist nicht nur die Aufgabe des Pastors, ja, füreinander zu beten. Jakobus 5, Vers 13, geht es jemandem unter euch schlecht, so bete er. Hat jemand Grund zur Freude, so singe er Gott ein Loblied. Ja? Also die, die so ein bisschen pessimistischer gesinnt sind, sollen bitte nicht vergessen, auch ein Loblied zu singen, wenn es ihnen gut geht. Und nicht sagen, naja gut, das ist jetzt halt mal so. Sondern ein Loblied singen, Gott zu danken, wenn es schlecht geht, zu beten und auch die Aufforderung, kennen wir in der Bibel, das füreinander zu tun. Also, die Bibel ist voller Heilung, Glauben daran, den auch wir haben sollen und Zeichen, die uns folgen dürfen, wenn wir es selbst auch praktizieren als seine Nachfolger. Jetzt die Frage, warum geschieht dann hier oder dort keine Heilung? Warum? Ich denke, jeder von uns kennt Beispiele, wo das nicht funktioniert hat. Ich weiß von einem ganz lieben afrikanischen Pastor und Bruder in Wiesbaden, aus unserer Pfingstbewegung, der Krebs bekam und daran starb. Ich weiß nicht, vor 2 oder 3 Jahren ist das passiert. Ja? Und einer seiner Bekannten, mit dem trage ich aktuell im Odenwald Post aus, ja, der wohnt in Bensheim und kennt den, der selber ist katholisch, mit dem ich jetzt spreche, aber der weiß von diesem einen Pastor, den Gott zu sich gerufen hat. In der Heppenheimer Gemeinde, wo ich herkomme, da ist jetzt Ende vergangenen Jahres ein so aktiver Hauskreisleiter gestorben, heimgegangen, ja, der plötzlich Bauchspeicheldrüsenkrebs bekam, ne, das ist so eine ganz fiese Variante von Krebs, ja. Und dann geschah auch wirklich eine Besserung, da wurde gebetet, ja, ich habe auch mitgebetet, natürlich, ja, dann bin ich ja zu euch gewechselt, dort wurde weiter gebetet in der Gemeinde, bewusst für ihn, ich habe ihn auch immer wieder in mein Gebet eingeschlossen, aber er ist gestorben. Schon etwas vor der Zeit, also er war gerade mal so ein bisschen über der Rente. Ich möchte uns fragen, warum kann es sein, dass keine Heilung geschieht? Und ich möchte uns drei Punkte vorstellen und dann darauf eingehen. Erstens, was die Bibel uns sagt, unbereinigte Sünde kann es sein. Zweitens, es gibt noch etwas zu lernen. Drittens, Gottes Plan sieht anders aus. Punkt 1, unbereinigte Sünde. Ebenfalls in Jakobus, wir sind ja da gerade gewesen, heißt es zum Abschluss dieses Briefes, Jakobus 5, Vers 15 und 16. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, es wird ihm vergeben werden. Bekennt einander also die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Unbereinigte Sünde. Ich hatte vor 10 Jahren, deswegen erzähle ich euch auch nicht einfach nur vom grünen Tisch hier irgendwas, ja, vor 10 Jahren Darmkrebs. Diagnose wurde dann operiert. Ja. Da ging natürlich auch eine Gebetsbewegung los in der Gemeinde, in der ich Pastor war. Was glaubt ihr, was das für ein Gottesdienst war, als ich sagte, so und so ist meine Diagnose und ich bin zu diesem Zeitpunkt noch viel Taxi gefahren, ne? Rabin, herzlich, also hallo, ja, habe eigentlich diese Patienten, die zur Krebsbehandlung gefahren sind, neben mir sitzen gehabt, vielfach Chemotherapie nach Heidelberg, hier auch nach Worms oben nach Herrnsheim, ne, zur Bestrahlung da hinter der Klinik, haben sie was Neues gebaut vor ein paar Jahren. So, da dachte ich mir, Mann, jetzt sitze ich ja mal auf der anderen Seite, ne? Ja, vom Taxi und lass mich fahren. Also ich habe zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verstanden, was das für weitere Dinge nach sich ziehen kann. Langsam wurde mir das mehr und mehr bewusst und ich habe in meinem Leben nicht häufig geweint. Aber einmal sind mir auch wegen meines Zustandes wirklich die Tränen geflossen. Saßen wir zu Hause, ich habe ein Lied gehört, wie heißt es, das haben wir auf einer CD, euer Herz erschrecke nicht, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das hat mich so berührt, dieses Lied. So, also das war schon eine schwierige Zeit. Meine weitere Geschichte danach ist, dass ich also alle 3 Monate dann maximal halbes Jahr meine Nachsorgetermine hatte, zu denen ich brav gegangen bin. Ich habe auch nicht erst jede Therapie mitgemacht, die mir gesagt wurde, dann aber schon, denn ich hatte Lebermetastase. Gut, das habe ich dann auch gelernt. Leber, da kann man was wegschnippeln, wächst wieder nach, ja. Aber als dann 2,5 Jahre später noch eine Lungenmetastase kam, das ist jetzt über 5 Jahre her, da dachte ich schon, das ist aber jetzt unangenehm, weil das ist meine Pumpe. Naja, die Pumpe ist das Herz, aber ohne Lunge geht's auch schlecht, ja, mit dem Leben. So, aber da war ich dann in Rohrbach, Heidelberg, wurde da operiert, in meinem Zimmer. Ich habe den Mann noch gesehen, 1-2 Tage, der kam aus Hameln, weit weg, um da bei den Experten in Heidelberg operiert zu werden, verstarb vielleicht 5 Tage später auf der Intensivstation, weil er das nicht überstand. Und ich darf seitdem in Nachsorge sein. Das war übrigens mein bester Krankenhausaufenthalt. Ich will euch weitere Details jetzt gar nicht schildern, die ich erlebt habe. Aber seit über 5 Jahren darf ich jetzt frei sein davon. Und die nächste Nachsorge ist im Mai. Ihr Lieben, und ich habe mich das alles gefragt, von dem wir hier reden. Ja? Gibt es bei mir unbereinigte Sünde? Gibt es bei mir etwas, wo ich festhalte, zum Beispiel auch Unvergebenheit, ja, die das Herz bitter macht, die mich vielleicht auch krank macht? Und ich muss euch sagen, ich bin für mich persönlich nach einigem Hin und Her und Gebet und ich habe auch mit mir beten lassen in Gruppen, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, ich bin nicht Gott, ich weiß die Ursache der Krebserkrankung, die ich hatte, nicht. Aber ich habe so eine Ahnung davon, dass ich Dinge in mich hineingefressen hatte, wo ich nicht mit anderen so drüber sprach, wie ich das hätte tun können und sollen. Wisst ihr, wir Menschen brauchen ein Ventil für das, was uns bedrückt. Hier, wenn wir zu Hause sitzen und wir haben Sorgen, die wir mit uns rumtragen, ja, dann brauchen wir Gemeinschaft. Wir brauchen andere Menschen, mit denen wir etwas teilen können. Und manchmal bin ich als Pastor vor Leuten gesessen, die mir was erzählt haben. Und ich habe mir gedacht, ja, was sage ich denen denn jetzt? Ich habe keinen Schimmer. Was ich aber immer tun kann, ist beten. Das könnt ihr auch. Ihr könnt gar nicht viel wissen über, was weiß ich, psychologische Hintergründe oder was. Meine Ruth und ich, wir haben mal ein mehrtägiges Seminar, so ein Grundlagenkurs in Seelsorge besucht, so ein Basisseminar, Grundlagen, ne? Und dann meinte eine der Therapeutinnen, die uns da unterrichtete, wir sind dazu extra nach Norddeutschland, nach Celle gefahren, meinte eine, als Pastor haben Sie es doch leicht. Ich als Therapeutin muss jetzt Plan A, B und C machen, sonst zahlt mich die Krankenkasse nicht. Ja? So, also Sie oder du kannst mit den Leuten beten. Und kriegst von der Krankenkasse nichts auf den Deckel, weil das nur Gebet ist. Ja? So, manchmal ist auch allein das Zuhören schon Therapie. Das weiß ich selbst auch. Mich bedrückt etwas. Und wenn ich nur jemanden habe, der mir zuhört, auch wenn der mir nichts helfen kann. So, und dazu möchte ich dich einladen, auch so jemand zu sein, der anderen zuhört, der jemand ist, der an anderen ihrem Leben teilnimmt. Ja? Und der auch mit ihm betet. Und selbst wenn du den kleinsten Glauben hast, was Gott damit anfangen kann, weißt du doch gar nicht. So ein ganz simples Beispiel hatte ich Herbst letzten Jahres. Mein Lukas, na, der da vorne bei mir stand im Lobpreis, wollte an dem Tag war ein Fußballspiel. Ne? Also ich meine das jetzt nun banal, gell? Ein Fußballspiel. Ja? Und es sollte regnen, laut Prognose, ziemlich wahrscheinlich. Und dann betet er da an der Tür und sagt, Herr, lass es heute nicht regnen. Und ich dachte mal, ja, bete du mal. Ne? Ja, die Prognose sieht anders aus. Und was meint ihr? Es regnete nicht. Das war für mich so ein Wunder, wo ich mir sage, selbst wenn ich keinen Glauben habe, kann ich doch beten. Und selbst wenn du für deine Krankheit oder die dich befallen hat, keinen Glauben hast, du darfst davon ausgehen, der für dich betet, der hat wahrscheinlich größeren Glauben. Ja, weil er ganz unbefangener zu Gott kommen kann. Deswegen ist die Gemeinschaft so wichtig. Schön, dass du da bist. Also ich fragte mich, wo ist bei mir etwas Unbereinigtes? Wo ist eine Bitterkeit vielleicht, eine Unvergebenheit oder eine bewusste Sünde? Die Bibel fordert uns ja auf, ihm nachzufolgen. Das ist auf jeden Fall eine Prüfung wert. Das Zweite, es gibt noch etwas zu lernen. Und einer, der da der Experte im Ich muss da noch was lernen ist, heißt Paulus. Im Korintherbrief, von dem wir heute schon etwas gehört haben, im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel, 7 Vers 9, erzählt dieser Paulus, der wahrscheinlich einer der herausragendsten Menschen der Bibel ist. Ein Glaubensmensch, der alles durchgemacht hat. Verfolgung und die dicksten Buffets, ja? Er hat Offenbarungen gehabt, bis in die dritte Ebene des siebten Himmels, irgendwie so ist er vorgedrungen. Er schreibt, die Offenbarungen mögen noch so überwältigend sein, 2. Korinther 12, Abvers 7. Darum wurde mir, damit ich mich nicht überhebe, ein Stachel ins Fleisch gegeben, ein Satansengel, der mich schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Und er hat mir gesagt, also Gott, der Heilige Geist, du hast genug an meiner Gnade, denn die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit. So rühme ich mich lieber meiner Schwachheit, sagt Paulus, damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme. Darum freue ich mich über alle Schwachheit, über Misshandlung, Not, Verfolgung und Bedrängnis um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ihr Lieben, wir wissen nicht, was Paulus hatte. Vielleicht war es eine psychische Krankheit. Vielleicht war er depressiv. An anderer Stelle lesen wir, dass er nicht mehr gut gucken konnte, wie er älter wurde. Andere Leute haben seine Briefe geschrieben, was aber auch üblich war damals. Einer diktiert, einer, der gut schreiben kann, schreibt. Weil am Ende vom Galaterbrief schreibt Paulus, ihr merkt an meiner Schrift, dass ich das selber bin. Wahrscheinlich hat er so groß geschrieben, an der ganzen Seite gebraucht, ja, weil er nicht mehr richtig gucken konnte, offenbar, weil er mal auch davon spricht, sein Augenleiden. So, wir wissen nicht, was es war. Vielleicht auch etwas anderes, ja. Aber Paulus lernt, ey, ich bin so ein Apostel. Gemeinden habe ich gegründet. Er konnte sich was einbilden auf das, was er getan hat. Und Gott bringt ihm bei, du bildest dir auf gar nichts was ein. Ja? Auch du bist von meiner Gnade abhängig. Und meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Wer kommt denn zum Glauben, frage ich dich. Ist bei dir im Leben alles perfekt? Ich bin zum Glauben gekommen, als ich eine Frau fürs Leben gesucht habe. Jetzt guckt er aber, ne? Da sitzt sie. Die ich dann gefunden habe, ja? Weil, precious, ne? Kommt so in das Alter rein jetzt vielleicht. Ja? Wo man sich fragt, mögen denn die Mädels mich? Ja? Ja? Lief noch nichts, ja? Wird vielleicht nie was laufen? Ende ich? Weiß ich, keine Ahnung was, ja. Aber ich sag dir grundsätzlich, auf jeden Topf passt ein Deckelchen, sagt man in Deutschland, ne? Auf jeden, wie heißt das im Pfälzisch? Auf jeden, jedes Dippsche hat sein Deckelchen, ja. Also die Dippe sind der Topf, ja. Und da passt ein Deckel drauf, ne? Ja. Und da gibt's einen passenden, ne? Ja. Da habe ich schon Sachen erlebt, das denkt ihr gar nicht. So. Also ich habe dann gebetet, Herr, lass mich eine Frau finden, ja. Und auf dem Weg hat Gott mich gekascht, hätte ich beinahe gesagt, ja. Hat er mich gekriegt, ja. Weil ich mir dann nämlich gesagt habe, wenn mein eigener Wille mit meiner Frau geschieht, geht schief. Hatte ich nämlich dann auch mal erlebt, ne? Ja. Also da lief nicht viel. Also nicht, dass ihr denkt, das wäre, was hat er alles gemacht, ja? Aber da war eine, die war in mich verliebt. Da dachte ich, oh, das wird aber jetzt schwierig, weil ich habe die nicht geliebt. Da dachte ich, was ist das für ein neues Gefühl für mich? Ne? Gut. Aber dann wusste ich muss Gott bitten, ja? Und wir kamen auch erst zusammen, meine Ruth und ich, als ich gebetet habe, Gott, wenn du willst, dann sollen wir zusammenkommen. Wenn du willst, nicht wenn ich will. Ja, ich kann mich ja umschauen, ne? Ja, schöne Frauen gibt's doch zahlreich. Ja, ich sehe hier nur welche. Ja, so. Und dann hat Gott angefangen, an meiner Frau zu wirken. Als ich das gebetet hatte, fing sie an, mich auch, zu mögen so ein bisschen, ne? Ja, guck mal. Fragt sie selbst. Da sitzt sie nach dem Gottesdienst bei einer Tasse Kaffee. Okay? Genau. Okay, also das heißt, ich habe aber auch Verwandte, die mag ich sehr. Bei denen läuft fast alles rund. Die sind Lehrer. Da, also die eine, okay, beim anderen, ja. Aber insgesamt läuft es wirklich gut. Richtig gute, bürgerliche, deutsche Familie. Wisst ihr, was das ist? Die verdienen was. Die haben auch Kinder gekriegt zum richtigen Zeitpunkt. Die haben eine Ausbildung oder ein Studium gemacht. Da läuft's. Aber es ist wahrscheinlich in jedem Land oder Kultur so. Ja? Aber sind die deswegen näher zu Jesus gekommen? Von denen hat sich noch keiner bekehrt. Manchmal führt uns Gott extra durch Notlagen, damit wir zum Nachdenken kommen, dass wir ihn brauchen. Und mir als Pastor ist es lieber, ich habe jemanden vor mir sitzen, der echt ist. Mit seinen Nöten und Problemen. Wer von uns ist denn perfekt? Ich nicht, ja? Oder fast, gell? Ah, okay, frag meine Frau. Wisst ihr? Und deswegen ist eine Schwäche zu haben kein Nachteil bei Gott, sondern in unserer Schwachheit kann er stark sein. Und wenn ich manchmal sehe, wer in seiner Situation gebückt von Schmerzen, Not im Umfeld, so etwas ausstrahlt, das kann der gar keine Not kennt, in dem Sinne, gar nicht, hat er gar nicht, ja. Aber dann denke ich, Mensch, das ist eine authentische Person, ja. Die ist für mich ein Vorbild in ihrer Schwachheit, in ihrem Angegriffensein, ja. Und dahinter steckt das Geheimnis, Gott kann in der Person stark sein, ja. Also wir haben noch etwas zu lernen. Paulus hatte zu lernen, nicht stolz zu sein. Nicht stolz zu sein. Ja? Auch nach dem Motto, nur die anderen werden krank, ich doch nicht. Oh, ja. Oder selbstherrlich, ich brauche Gott nicht. Ja? Oder auch eine Lüge. Ne? Wenn ich bei Gott bin, geht's mir immer gut. Ja? Die Bibel sagt doch hier, geht's mir gut, singe ich Loblieder. Geht's mir schlecht, bete ich. Sagt die Bibel jetzt nicht, sing auch Loblieder. Ja, press mal was raus, ja. Ne? Ja, bin halb am Heulen. Natürlich, die Psalmen werden alle zu Lobliedern. Ja? Aber sie beginnen manchmal mit einem Jammer. Och, so da sollen wir hinkommen zu dieser Freude. Ja? Und Paulus erlebte das auch. Nehmen wir mal hier im 2. Könige eine andere interessante Person. Das ist Elisa. In 2. Könige 13, Vers 14 ist von ihm berichtet. Und ich lese nur einen halben Vers von ihm. Einen halben Vers, der uns ein bisschen auf die richtige Ebene vielleicht bringt. Elisa war ein Prophet besonderen Ausmaßes. Bei ihm wurde eine tote Person auferweckt. Ja, war das nicht sogar, als er schon im Grab lag, die fiel rein und ist lebendig wieder rausgesprungen? Manfred nickt, der kennt die Bibel. Gut, ja. Also Elisa hat besondere Wunder getan. Ein Mann, der hat noch mehr Wunder getan wie sein Vorgänger Elia. Der ist ja schon bekannt. So, aber was heißt es hier in 2. Könige 13, Vers 14a? Und Elisa aber war von der Krankheit befallen worden, an der er sterben würde. Na, ist das nicht ein Ding? Ja. Der wird krank und stirbt auch noch daran, hat andere vom Tode auferweckt. Und wer weiß, was für Wunder getan. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Vielleicht sieht Gottes Plan anders aus. Vielleicht hat Gott etwas anderes vor. Vielleicht soll ich auch in der Situation, die Bibel sagt an einer Stelle im Korintherbrief müsste das stehen, wenn ich wo ich durchgegangen bin, kann ich anderen auch besser helfen, als was ich nicht erlebt habe. Kann es sein, dass ich dadurch ein vielleicht noch größerer Segen sein kann für andere oder den Jesus möchte, dass ich für andere werde? Im Römerbrief sind einige Aussagen über Gottes Wege notiert und das müssen wir einfach demütig festhalten. Römer 11, Vers 34 bis 36, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Und wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas geliehen oder es müsste ihm von Gott zurückgegeben werden? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Römer 9, Vers 11, da steht, die waren nämlich, Moment, 9, Vers 14, dankeschön. Was folgt nun daraus? Geht es bei Gott etwa ungerecht zu? Gewiss nicht. Und als letzter Vers, 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient, ihnen, die nach seiner freien Entscheidung berufen sind. Das zu ergreifen fürs eigene Leben ist nicht einfach. Aber kann es sein, dass Gott mit deinem Leben etwas anderes vorhat, als du selber dir menschlich wünschen würdest, dass er vorhat für dich? Und kannst du trotzdem in deiner Beziehung zu Jesus ruhen, ihm vertrauen und im Glauben dich ihm anvertrauen? Ja? Auch wenn seine Gedanken höher sind und auch wenn er niemals ungerecht ist, ich bin felsenfest davon überzeugt, Gott ist gerecht. Der wird alles einmal recht beurteilen. Der sieht nämlich in unser Herz hinein. Ja, ich sehe euer Herz nicht. Ihr guckt mich jetzt alle mehr oder weniger lieb an hier. Ja, aber Gott sieht, was drinnen ist im Herzen. Ja, und deswegen kann er auch richtig gerecht beurteilen. Und wenn wir Heilung suchen, ja, dann ist der entscheidende Punkt, den ich gelernt habe, frage den Heiligen Geist. Frage Gott persönlich. Frage den Heiligen Geist. Wisst ihr, es werden, wenn du wirklich in Not bist, Menschen zu dir kommen, die sagen, mach das. da wirst du gesund. Oder tu jenes, da wird's. Und vielleicht hat die Person das auch so erlebt. Das kann sein. Ja? Aber Gott ist ein Gott, der mit jedem von uns seine eigene Geschichte schreibt. Und deswegen kann sein, was bei dem einen besonders geholfen hat, bei dem anderen nichts wirkt. Weil Gott nämlich nicht der Automat ist, in den ich, früher war es eine Mack, heute einen Euro reinschmeiße, ja, um zu sagen, das Ergebnis kommt raus. Aber diese Möglichkeiten, ich will euch jetzt mal hier nur 8 präsentieren, ja, und da könnte man noch mehr dazu nehmen, sind schon nicht schlecht. Der eine geht bewusst ins Fasten, ja, und fastet, und der Herr rührt ihn an und heilt ihn. Kann sein. Wisst ihr, Fasten war im Alten Testament eigentlich eine Bußhandlung, ja? Die Leute haben nicht gefastet, damit sie gesund werden. Ja, das kenne ich jetzt in der Bibel so nicht. Es ist eine Bußsache. Ich faste, weil ich sage, Herr, ich habe einen Fehler gemacht. Ich möchte wirklich auf einen neuen Weg kommen. Oder als die Missionare ausgesandt wurden von Antiochia, wurde gefastet, um zu sagen, Herr, zeig uns deinen Willen noch klarer. Ja? Aber das mag sein. Wisst ihr, ich habe mich auch mit Fasten schon beschäftigt und ich muss sagen, das, was mir auf jeden Fall beim Fasten hilft, wenn ich einen Tag zum Beispiel faste, ja, ihr habt wahrscheinlich schon Wochen gefastet, so wie ihr ausseht, ne? Wie auch immer. Nicht, weil ihr so schmal seid, aber ich meine, vielleicht habt ihr, bitte? 2 Wochen. Oh, alter Freund, Frank. Wenn ich mein Bauch krummelt, weiß ich, warum er krummelt. Oh, ich wollte ja beten. Zumindest das hilft mir schon mal, mich mehr aufs Gebet auszurichten. Nehmen wir den nächsten Punkt, beten. Da war doch vor 10 Jahren der Arzt Arne Elsen unterwegs in der charismatischen Szene. Ja, ein Arzt aus Hamburg, ein Diabetologe, glaube ich so, irgendwas sowas, ja. Also, was ich von ihm gehört habe, fand ich gut. Der hat gesagt, stell dir alle 10 Minuten deinen Wecker. Und so betest du ohne Unterlass. Haben Leute gemacht. Wurden wahrscheinlich auch Leute geheilt dabei. Er selber ist aber auch so ein, wisst ihr, was ein Arzt ist? Also ein Arzt ist ein echter Schaffer im Normalfall. Ja, ich habe Ärzte gesehen, die gehen morgens als erstes ins Krankenhaus und gehen nachts um 9 habe ich die immer noch dort gesehen. Dachte, wann gehen sie denn nach Hause? Naja, er kümmert sich halt um seine Patienten. Wolltest du was sagen?
Ja.
Ja. Also das Fasten, du meinst auch der Verzicht auf Nahrung, ne?
Ja,
habe ich auch eine ganze Zeitungsseite ausgeschnitten und mir aufgehoben zu diesem Thema. Stimmt wirklich, ne? Also wenn der Körper mal verzichten muss, dann organisiert er sich auch noch, rein medizinisch, ja. Richtig. Aber im Bewusst auf das christliche Fasten ist es auch mit Gebet verbunden. So, dann Gottesdienst, Heilungsgottesdienst zum Beispiel. Ja? Im Heilungsgottesdienst wird bewusst auf das Thema Heilung hingebetet. Das kann auch eine Stärkung sein. Befreiung von Vorfahrenschuld. Gibt es einen Bruder im Schwarzwald, Christoph Hesselbart, für den ist das Thema. Lass dich von deiner Vorfahrenbelastung befreien und du wirst gesund. Proklamieren, ja, Wort Gottes nehmen. Und es laut aussprechen für sich selber zur Glaubensstärkung hat mich auch schon aufgebaut. Ja, das ist alles richtig. Aber wird das der Grund sein, warum Gott jetzt sagt, du wirst geheilt, wenn du krank bist? Auf jeden Fall stärkt es meinen Glauben. Abendmahl, das haben Ruth und ich jetzt zum Beispiel praktiziert, als die Erkrankung kam. Wir haben mindestens jeden zweiten Tag eine Zeit lang Abendmahl gefeiert, uns angeknüpft an das, was Jesus für uns getan hat. Am Kreuz auch unsere Krankheit auf sich genommen. Ältestengebet, die Gnadengabe der Heilungen, ja, die gibt es, ja. Vielleicht bist du jemand, den Gott damit begaben will. Die Bibel sagt, strebt nach den Gaben, heißt nicht einfach so. Daher, wir sollen uns danach ausstrecken, okay? Nur, dass wir hier ein paar Möglichkeiten haben. Aber was ich dir sagen möchte und uns, und damit kommen wir dann auch langsam zum Abschluss, mach dir keinen Druck. Frage den Heiligen Geist, frage Gott, wenn du in einer solchen Not bist, was kann mir helfen? Ja? Aber sich einen Druck zu machen und zu sagen, oh, ich habe noch nicht genug gebetet, noch nicht genug gefastet, noch nicht genug proklamiert, das kann dich in die Abhängigkeit des Teufels bringen. Der möchte, dass du nicht mehr glücklich, sondern unter einem Zwang oder Druck bist. Es liegt an Gottes Erbarmen. In Philipper 2, Vers 25 bis 27 ist von so einem Mann die Rede. Und ich habe mir schon gedacht, als ich so durch die Bibel gegangen bin und dies und jenes gehört habe, wie gesagt, aus der eigenen Not auch heraus, da sage ich mir, warum hat Paulus uns hier nicht vielleicht eine konkretere Anweisung gegeben als das, was er hier schreibt, nämlich, ich hielt es aber für notwendig, Epaphroditus, meinen Bruder, Mitarbeiter und Mitkämpfer, zu euch zu schicken. Er ist euer Abgesandter und mein Helfer in der Not. Er sehnte sich nach euch und allen und war beunruhigt, weil euch zu Ohren gekommen war, er sei krank geworden. Also ein Mann, Epaphroditus, war krank geworden. Und er war krank, todkrank, sagt Paulus. Ja, jetzt müsste doch eigentlich an dieser Stelle kommen, Vorfahrenschuld, mehr fasten, mehr beten, mehr dieses und jenes tun, Heilungsgottesdienst besuchen, ne? Andreas Herrmann oder Siegfried Müller oder wen auch immer, ja. Dann sagt aber hier Paulus, aber Gott hatte Erbarmen mit ihm. Nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Ich sollte nicht Kummer über Kummer haben. Deswegen sage ich, es liegt an Gottes Erbarmen und an dem Frieden, den wir haben in der Beziehung zu ihm. Gott sieht unser Herz an. Er sieht dein Herz an. Ich möchte sagen, glauben wir, dass Gott alles tun kann? Dazu fordert die Bibel uns auf. Gott kann alles tun. Und wenn einer kommt, kurz vor seinem möglicherweise letzten Atemzug und sagt, bete für mich, und ich sage, okay, der Mann ist jetzt nicht 80 oder 90 und vielleicht freut sich auch, wenn der Herr ihn endlich zu sich ruft, ja, dann bete ich auch um Heilung. Natürlich. Außer der Herr sagt mir bewusst was anderes, aber im Normalfall, ich bete darum und überlasse das Wirken Gottes. Er sieht unser Herz an. Vertraue wie ein Kind. Und es ist vielleicht auch diese Gabe der Heilung oder die Gabe des Glaubens, wenn einer einfach so kindlich vertraut. Ich kenne euch jetzt so gut noch nicht, aber vielleicht hat jemand von euch oder mehrere so einen kindlichen Glauben, den ich auch bei dem einen oder anderen schon gesehen habe, die beten, Herr, lass es heute nicht regnen und es regnet nicht. Ja, da denke ich mir, also den Glauben hatte ich jetzt nicht. Bei manchen von uns geht es wahrscheinlich viel zu sehr hier ratatatatatat und dann ist der Kopf voll mit seinen rationellen Gründen. Das steht dem dann im Weg. Aber dann hast du eine andere Schwäche. Vielleicht kannst du besser denken. Ja. Aber wie ein Kind vertrauen und in der gemeinsamen stark sein. Die Kinder machen uns darauf aufmerksam, der Gottesdienst sollte jetzt bald zum Abschluss kommen. Ne? Der Beamer wackelt schon und sie haben das Fenster reingeguckt. Wir werden jetzt gleich zum Abschluss kommen. Gott schaut das Herz an, hier bei David, als er berufen wurde, hier schaffe in mir Gott ein reines Herz, Psalm 51. Und hier in Markus 2, Vers 3 bis 11, wo von diesem gegenseitigen Stärken gesprochen wird. Das ist das Gleichnis von den vier Männern, die einen Gelähmten auf einem Bett, auf einer Trage in ein Haus hineinheben und Jesus den Glauben der Männer sieht um ihn herum, gar nicht den von dem, der gebracht wird, um ihn herum und sagt, steh auf, nimm dein Bett, geh nach Haus. So, wir sind aufgefordert da, für andere mit zu glauben und zu beten. So, lasst uns jetzt, das war ein umfassendes Thema, auch ein grundlegendes Thema, aber mir wichtig, dass wir da einen Blick haben für Gottes Möglichkeiten, aber auch für Gottes mögliche Wege für uns. Lasst uns aufstehen. Ich möchte gerne für uns und mit uns beten.